Läuft? So, okay. Dann machen wir weiter. Wir haben noch einen kleinen Teil, aber ist nicht mehr als ein Drittel, das ist versprochen. Diese Texturpipeline wollen wir jetzt noch um eine Funktion ergänzen, weil ich sagte schon, wenn Sie eine Textur aufgenommen haben, fotografiert haben, gemalt haben oder war auch immer, haben Sie immer impliziert eine bestimmte Beleuchtung. Die macht man möglichst neutral, also man würde zum Beispiel sehr diffuse Beleuchtung möglichst von oben wählen, aber sie ist nun mal in dem Bild drin. Sogar mehr, also eine wichtige Sache wieder für die Bildfälscher, Sie müssen in jedem Teil, das Sie irgendwo rein montieren, müssen Sie die Beleuchtung der Umgebung nachbauen. Sonst erkennt, zumindest Fachleute, würden erkennen, dass da irgendwas montiert ist. Und das wollen wir natürlich bei den Texturen nicht. Na, welche Möglichkeiten haben wir denn? Ja, das ist jetzt die Gleichung, mit der wir am letzten Mal geendet hatten, mit der wir unsere Farbe, unsere Pixelfarbe, Endfarbe quasi bestimmt haben. Ich meine, Sie erinnern sich, da gab es einen Anteil globales Licht, also Grundhelligkeit konnte man angeben, multipliziert mit einem M, also M steht immer für Material, aber in diesem konkreten Fall für die Farbe. Also M ist die Farbe des ambienten Lichtes. Und zwar immer mit diesem Operator, mit diesem Kreuz und im Stern, der sagt, multipliziere jeden Anteil RGB einzeln. Okay, das ist der erste Teil. Plus die emittierte Farbe. Sei das Objekt eine Lichtquelle, kann es direkt ein farbiges Licht emittieren. Plus, und jetzt beginnt es, die Summe über alle Lichtquellen mit einem gegebenenfalls einschränkenden Spot mal nochmal ein ambienter Term, Amp, okay, plus diffuse, irgendein DK plus diffuse Reflexion plus spiegelnde Reflexion und genau die sind hier unten nochmal detailliert. Das Schöne ist jetzt mit einer Textur, theoretisch können Sie jeden Faktor der Beleuchtungsgleichung von der Textur beeinflussen lassen. Wenn Ihnen Ihr System das erlaubt. Aber die wichtigsten Beeinflussungen, die haben eben auch eigene Namen und werden dann entsprechend auch meistens unter diesem Namen angeboten. Das Erste, was Sie machen können, ist aber stark fehlerhaft, schlicht und einfach aus der Textur, sei es ein Bild, den errechneten, durch das Shading errechneten Wert, ja, den einfach zu ersetzen, Replace. Problem, Sie bekommen immer die Beleuchtungssituation der Textur mit hinein. Die kann sehr neutral sein, ist aber in Ihrem Zielbild die Beleuchtungssituation nicht ähnlich neutral, würde das auffallen. Das wäre aber sehr einfach. Der Color Out ist gleich der Texturfarbe. Sie können auch a posteriori, also nachfolgend, die Textur benutzen. Das heißt, C-Out, die entstehende Farbe, ist dann gleich I-Tot. I-Tot, nochmal zur Erinnerung, war der Gesamtwert, der entstanden ist aus der Beleuchtungsgleichung multipliziert mit der Texturfarbe. Das ist eine der am häufigsten angewandte Techniken. Warum? Wenn die Objektfarbe, wenn ich als Objektfarbe weiß gewählt habe, würde ja durch das ganze Beleuchtungsrechnung nur etwas zwischen weiß und grau entstehen. Okay? Das heißt eine gewisse Dämpfung der Texturfarbe. Was ich erreiche ist, die Textur ist vielleicht ein Rot und ein Weiß. Und da möge ein Zylinder sein, dann ist es ja so, dass der Zylinder, wenn er dann so dargestellt wird, hier relativ dunkel ist. Dunkel heißt jetzt bei mir hier mit Weiß. Und hier sehr hell in der Mitte. Dass genau, wenn ich diese Objektfarbe Weiß gewählt habe, diese abhängige vom Objekt, von der Form des Objektes abhängige Schattierung auf die Textur übertragen wird, durch Multiplikation. Das heißt, kriege ich da aus der Objektfarbe hier nahezu, also ein sehr dunkles Grau heraus, wäre vielleicht ein Wert von 0,1, dann skaliere ich alle Texturfarben mit 0,1. Habe ich hier an der Stelle, da wo das Helle ist, von der Form her, habe ich hier 0,9, würde ich alle Texturfarben mit 0,9 multiplizieren. Und ich habe eigentlich das Gewünschte erreicht. Das Gewünschte ist ja, dass die Textur von der Form des Objektes auch beeinflusst wird, also die endgültige Farbe, so wie es hier unten steht. Nur Bedingung ist, Sie müssen die Objektfarbe dann auf Weiß setzen. Okay? Können natürlich auch damit rumspielen und die Objektfarbe auf sonst was setzen. Wird sehr, sehr häufig benutzt. Das nächste ist Modulation der Flächenfarbe. Das geht auf zwei Parameter zurück, also entweder den diffusen Anteil modulieren. Also aus der gesamten Beleuchtungsgleichung nur den diffusen Anteil modellieren. Welchen Effekt habe ich dann? Der diffuse Anteil ist derjenige, der die Farbe des Objektes trägt. Das heißt, die Farbe wird gewissermaßen von der Textur auf das Objekt übertragen. Das kann man auch noch mit dem Ambientenanteil tun, ist eine Alternative, kann man auch in Summe benutzen. Welchen Fehler mache ich dann? Na, der Fehler, der entsteht, ist, dass im Highlight nur die aus der Beleuchtungsrechnung entstehende Farbe zu sehen ist. Also die Highlight-Farbe wird nicht beeinflusst. Sprich, das Glanzlicht hat dann keine Texturierung mehr. Ja? Okay. Ist ein Fehler, aber kann oft akzeptiert werden. Weitere ist Modulation der spiegelnden Reflexion. Hey, ist das eine gute Idee? Wir werden gleich sehen, ja, das ist eine geile Idee, nämlich deshalb, weil ich damit Reflexionen in Objekten, ja, das heißt Spiegelungen in Objekten, simulieren kann. Das ist zwar immer ein bisschen fehlerhaft, mit einer Reflection Map oder Environment Map zu arbeiten, aber die Idee ist, genau diesen spiegelnden Anteil der Reflexion, den zu substituieren. Und wenn ich da halt eine graue Vase habe, hochspiegelnd, ja, dann sehe ich da, wenn ich es geschickt mache mit dieser Map, dann meine Umgebung. Also Sonderfall. Auch noch ein Sonderfall ist die Modulation der Transparenz, denn ich kann ja auch nicht nur, also das ist dieser berühmte Alpha-Faktor, ja, also RGB Alpha, da wo ich die Transparenz eines jeden Pixels hinterlegt habe, wie transparent ist, damit kann ich leicht so etwas machen wie verschmutzte oder milchige Glasscheiben, weil ich mache eben unterschiedliche Transparenzfaktoren für dieses Pixel wertig. Und last not least kann ich eben auch noch hergehen, den normalen Vektor, der wir eigentlich aus der Geometrie bekommen, den noch zu verändern. Denn der normalen Vektor, der sagt ja, wenn er jetzt zum Beispiel so sternförmig sich verteilt, ja, okay, das Ding sieht mir aber aus wie eine Kugel. Der normalen Vektor beeinflusst ja das Shading und wenn ich das modelliere, kann ich das eben auch noch machen. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, die Lichtquellen meiner Szene zu modellieren, zu variieren durch Texturen. Das heißt, dann sind die Lichtquellen auch texturiert, wenn Sie so wollen. Also viele, viele Varianten. Was habe ich hier noch? Höhenfelder oder Offsetflächen, auch das ist etwas sehr Ähnliches zu dem. Wir wollen uns das eigentlich nochmal speziell anschauen und gehen deshalb weiter. Nur was wir an dieser Stelle merken ist, mit der Texturierung kann ich sehr, sehr, sehr viele Effekte erzeugen. Ich muss sie aber als Programmierer oder Gestalter der Szene eben richtig einsetzen, muss das richtige Mapping wählen. Und wir haben ja schon einiges gesehen, was man eben so machen kann. Und ich möchte jetzt, das ist auch noch wichtig, bei Gros-interpolierten Dreiecken, ja, kann nur die Beleuchtungsrechnung a posteriori, benutzt werden. Vorsichtig, dass die anderen Varianten funktionieren an dieser Stelle nicht. Aber abschließend noch ein paar Betrachtungen zu speziellen Texturen, die gegebenenfalls auch online erzeugt werden. Die erste Idee ist, wenn ich schon so ein Two-Part-Mapping implementiert habe in meiner Grafikpipeline, kann ich dann nicht diese Bilder, die ich hier draufklebe, konzeptionell, kann ich die nicht dynamisch erzeugen, also während des Renderings? Und ja, das kann ich, denn was mache ich? Ich positioniere eine Kamera in das Innere dieses einschließenden Objektes und lasse dieses Bild hier auf und erzeuge das Bild, das ich hier sehen würde. Also aus Sicht dieser Kamera blicke ich nach außen auf den umhüllenden Körper und erzeuge dieses Bild. Also dieses Bild. Und jetzt gehe ich hoch und benutze wieder das Two-Part-Mapping und sage, das Bild, was ich da erzeugt habe, ist jetzt genau an der Stelle aufgeklebt. Und dann passiert die Rückprojektion. Beim Rendern wird eben wieder auf die Kameraposition hier zurückprojiziert. Das heißt, was mache ich? Ich lege um jedes Objekt, das also stark spiegelnd ist, gewissermaßen einen künstlichen Körper und berechne die Bilder, die die Umgebung auf diesen künstlichen Körper erzeugt. Das wäre bei einem Würfel schlicht und einfach 6 verschiedene Bilder. Die kann ich ganz normal berechnen, dadurch, dass ich das Verfahren umkehre und mich in den Mittelpunkt setze und nach außen gucke. So erfahre ich, welche Bilder sind denn da. Okay? Und dann benutze ich hier das ganz normale Two-Part-Mapping, was jetzt hier gezeigt ist, wie das funktioniert. Das heißt, so ein Würfel ist eben hier dargestellt, hat dann eben 6 Teilflächen berechnet. Und auf diese Art und Weise kann ich dann hier simulieren, das sieht man hier auf dem Bild jetzt wirklich nicht gut, dass scheinbar in dieser Kugel sich da die Umgebung spiegelt. Okay? Natürlich mit dem Fehler, den man beim Two-Part-Mapping auch hat, dass eigentlich das Mapping nur auf das einhüllende Objekt korrekt ausgeführt wurde, dann aber nicht mehr ganz korrekt. So, und da kann ich dann eben hergehen und kann das berechnen für verschiedene Sachen. Also hier ist es eine virtuelle Kugel, das kann man machen. Dann kann ich das da ersetzen und ersetze natürlich nur entweder den spiegelnden Anteil oder ich addiere einen neuen Anteil dazu, den ich jetzt echt spiegelnd nenne, so wie es hier gemacht ist, nämlich Reflection Map. Das heißt, die Idee ist dann, eine Variante ist, dass ich die existierende Gesamtgleichung so benutze, wie sie ist, und den reflektierenden Teil da drauf addiere. Jetzt kann ich noch also das sind jetzt die Nachteile, das sind nämlich die Fehler, die entstehen, kann man nichts dran machen. Aber die Environment Map ist sehr, sehr mächtig für vergleichsweise wenig Berechnungsaufwand. All dieses kann ich dynamisch machen und ist zumindest verglichen mit dem auch Reflexionen erzeugenden Verfahren, nämlich dem Raytracing, bei wenig detailreichen Bildern auf jeden Fall das bessere Verfahren. Auch wenn ich diese kleinen Fehler in Kauf nehmen muss. Naja, gut, jetzt kann ich eben noch weitere umhüllende Objekte nehmen. Sieht immer ein bisschen anders aus. Die Mathematik bleibt im Prinzip aber das Gleiche. Hier noch eine Spezialsache, Parametrisierung von Green. Und hier sieht man, was man damit erreichen kann. Also hier nochmal die links das die 6 Einzelbilder und rechts die Teekanne jetzt sind hochglänzend, ja, und da reflektiert sich offensichtlich die Umgebung drin. Und jetzt in einem Still, das heißt in einem Festbild, können Sie den Fehler nicht identifizieren, auch als erfahrener User. Das heißt, wollen Sie hier jemanden der Bildfälschung überführen, müssen Sie ihn veranlassen, mehrere Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht zu haben. Dann können Sie nämlich nachrechnen, ob das alles korrekt ist und ob korrekt abgebildet wurde. Aber in einem Still wird diese Reflexion immer von jedem als korrekt angesehen werden. Okay? Nur so vorsichtige Leute wie wir dann würden sagen, okay, weiß ich nicht. Sie würden als Fachmann oder Fachfrau dann sagen, kann ich nicht sagen, solange ich nur ein Bild habe. Okay? Wenn Sie aber mehrere Bilder haben, könnten Sie es nachrechnen. Gut, und so kann man weitergehen mit weiteren Mappings, hier Kugelmappings. Das ist hier so angeführt und dann können Sie eben auch diese Bilder erzeugen, die ich schon ganz einführend gemacht hatte. Das sind die unterschiedlichen Parametrierungen. Hier Sphere Mapping, Nachteile davon. Haben andere Leute dann bestimmte andere Mappings noch erfunden? All das ist richtig. Okay. Das war die Environment Map oder Reflectance Map. Ja? Das heißt, ich will die Wirkung der Umgebung auf besondere Objekte, nämlich die stark reflektieren, spiegelnd sind, erfassen. Geht mit der Reflectance Map oder alternativer Name Environment Map dafür. Das ist jetzt eine andere Sache. Das ist nämlich die sogenannte Bump Map. Ich möchte jetzt einem Objekt eine raue Oberfläche verleihen. Also hier zum Beispiel so einem Fußball eine Ledernarbung. Lederfußbälle gibt es ja heute gar nicht mehr, aber zu der Zeit gab es das offensichtlich. Ne? Wie mache ich das? Okay, gleiche ist dieselbe Textur hier auf dieses Objekt angewandt. Was ist denn diese Narbung? Diese Narbung ist eben eine Abweichung von der regelmäßigen, meinetwegen, Kugeloberfläche. Und zwar geht die normale nicht immer vom Mittelpunkt ausgehende Strahlrichtung, sondern wenn die Oberfläche so wellenförmig ist, dann sieht man, dass die normale mal so geht, dann nach außen, dann auch mal nach da. So wie hier rechts als perturbierte Oberfläche dargestellt. So. Wie kann ich das berechnen? Na, es steht genau hier, wie man das macht. Ich lege gewissermaßen, oder ich kann eine Offsetfläche erzeugt eine solche Perturbierung. Und damit habe ich eben zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder hier auf ein existierendes Projekt ein Höhenprofil drauflegen, also so etwas hier so drauflegen oder mappen, wie wir heute sagen würden. Oder ich kann die errechnete Normale schlicht und einfach nach irgendeinem Muster perturbieren. Und wenn ich die Normale perturbiere, einfach verändere, nach einer Regel, die eine Textur mir vorgibt, dann nenne ich dieses Bump Mapping, also von kleinen Beulen, Bumps, ja, und mache ich es von einem Höhenprofil abgeleitet mit dieser Formel da, dann würde ich es Height-Field Mapping nennen, zum Beispiel. Okay, das ist jetzt hier nochmal beschrieben, das Bump Mapping, wie das wirklich funktioniert. Für kleine Höhenwerte kann ich einfach die Normale verändern. Das heißt, die Textur gibt mir für jede Texel an, in welche Richtung, um welchen Wert die Normale verändert werden soll. Das lege ich darüber, über die berechnete Normale und erreiche damit das Bump Mapping. Sieht alles ein bisschen wild aus. Wenn Sie sich das im Detail angucken, sehen Sie, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist genau ganz straightforward gemacht. Und auf diese Art und Weise kann ich dann ja solche Objekte erzeugen. Was immer das darstellt, ist ja auch vollkommen egal. Die Objekte sehen nicht mehr glatt aus. Okay? Haben Sie jetzt die richtige Textur, dann kann man da alles Mögliche, zum Beispiel die Ledernarbung, mit simulieren. Und damit haben wir jetzt auch schon das Ende erreicht. Hatte ich gesagt, ungefähr noch. Die Texturierung ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug in der Hand einer Könnerin oder eines Könners. Man muss nur genau die verschiedenen Methoden kennen und man muss wissen, was man erreichen kann. Was man auch wissen muss, ist, welche Fehler dadurch entstehen. Denn solche Betrachtungsweisen muss man versuchen zu verhindern. Die moderne Grafikhardware, das heißt die Shader, können all dieses. Denn genau diese Veränderung der Beleuchtungsgleichung können Sie da programmieren. Sie haben die volle Mächtigkeit, Sie können alles machen. Im Zweifelsfall beginnen Sie mit den klassischen Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe, weil sonst wird das Ergebnis, ich sag mal, fürchterlich sein. Auf jeden Fall nicht erwartet. Okay. Wir sind fast zu Ende der gesamten Vorlesungsreihe. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen und auch für Ihre Hartnäckigkeit, mich jedes Mittwoch wieder zu ertragen. Es gibt noch einen sehr interessanten Ausblick, und der geht in Richtung Raytracing und Radiosity. Raytracing ist eine alternative Rendering-Methode, die schon auch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, aber anfangs viel zu teuer war, schlecht durch Hardware unterstützt werden konnte, heute aber mit den modernen Shadern eben auch möglich, unterstützbar ist und für bestimmte Bilder eben sogar bessere, schnelleres Rendern erlaubt als die Ausgabe in einer Standard-Grafik-Pipeline. Auch erlaubt das Raytracing die Strahlverfolgung, diese spiegelnden Effekte, die wir eben ja schon simuliert hatten durch die Environment Map. Dort aber korrekt berechnet. Okay. Machen wir nächstes Mal. Und die zweite Methode ist die Radiosity-Methode. Radiosity können wir berechnen, aufwandsmäßig nur für die diffuse Reflexion. Rechnen wir das für die spiegelnde Reflexion, haben wir keinen geschlossenen Lösungsalgorithmus mehr, wird es extrem aufwendig. Aber schauen Sie sich um, die meisten Reflexionsarten in so einem Raum zum Beispiel sind diffuser Art. Und das bisschen spiegelnd kann man auch gerade plump überlagern, addieren. Und darum ist auch die Radiosity-Methode eine wichtige Basis-Rendering-Methode. Die schließt sich dann aber wieder in die Graphics-Pipeline ein. Okay, das behandeln wir nächstes Mal. Ich hoffe, dass ich Sie nächstes Mal nochmal sehe und wünsche Ihnen jetzt erstmal noch eine schöne Woche und viel Erfolg bei der Übung. Dankeschön.